Ja, herzlich willkommen zum Walkie-Talkie-Podcast zur 5. Folge tatsächlich heute. Und ich freue mich riesig, eine weitere Begegnung heute hier per Zoom bei mir zu haben. Und ich freue mich genauso, dass die heutige Folge von Raum und Zeit Adventure Games aus Bielefeld präsentiert wird. Zwei Freunde sind vor über 5 Jahren ihrem Herzenswunsch gefolgt und haben ihren ersten komplett selbst erstellten Escape Room entwickelt. Und mittlerweile bietet Raum und Zeit 4 Escape Rooms, Home Escape, Video Escape, City Escape, einen VR-Raum, eine Game Show und jetzt auch ein Online-Kneipenquiz in Kooperation mit lokalen Kneipen an. Und wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal auf die Website von Raum und Zeit. Und in den Shownotes habe ich euch einen Code verpackt, Walkie-Talkie 10. Da kriegt ihr Prozente auf eure Buchung. Schaut rein und sichert euch per Code die Rabatte. Jetzt freue ich mich, nämlich mich meinem Gast zu widmen. Und das ist heute der Flo, den ich letztes Jahr, glaube ich, wirklich kennenlernen durfte. Ich glaube, wir haben uns vorher tatsächlich schon das eine oder andere Mal gesehen oder sind uns über den Weg gelaufen. Wenn du Bock hast, erzähl du mal aus deiner Sicht, wie wir uns begegnet sind.
Ja, hallo erstmal auf jeden Fall an dieser Stelle. Genau, ich bin auch mega happy hier zu sein in diesem Podcast, der Walkie Talkie Podcast. Find das Format auf jeden Fall mega spannend. Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Du warst irgendwann in meiner Küche. Das ist eigentlich alles, woran ich mich so mehr oder weniger erinnern kann. Du warst halt in Köln, warst, glaube ich, auch mehr oder weniger auf Durchreise, warst auf jeden Fall auf dem Weg auch woanders hin, warst halt sowieso auch in Köln wegen einer Hochzeit eines Freundes, glaube ich. Und dann bist du irgendwann an einem sommerlichen Mittag in meiner Küche gelandet und wir hatten irgendwie beide nicht wirklich was zu tun zu diesem Zeitpunkt und haben so 2 Stunden irgendwie zusammen in meiner Küche verbracht und einfach sehr nice Gespräche geführt und es war ein cooler Vibe irgendwie. Ich fand es auf jeden Fall auch interessant, weil genau, wie du schon sagst, wir sind uns auf jeden Fall 1-2 Mal schon über den Weg gelaufen, aber da gab es noch keine Interaktion und ja, war sehr angenehm, fand ich auf jeden Fall auch, war cool.
Ja, das ging mir nämlich genauso und deswegen habe ich tatsächlich nicht erst letzte Woche überlegt, dich zu fragen, ob du Bock hast, eine Folge aufzunehmen, weil das... Ja, ich bin irgendwie aus diesem Gespräch mit dir oder aus dieser Begegnung wie so rausgegangen. Das war krass so.
Es war sehr deep auf jeden Fall. Wir haben so von Anfang an einfach so haben wir über Beziehungsthemen gesprochen, über politische Themen gesprochen, sehr persönlich einfach. Und das finde ich auch immer sehr magisch irgendwie, wenn man so Begegnungen hat, die halt authentisch sind und wo man halt auch nicht jetzt irgendwie den großen Macker markieren muss oder so ein Scheiß halt, dass man einfach so... Ne, einfach Mensch sein kann und halt über Sachen reden kann, die einen beschäftigen, so. War nice.
Ja. Jetzt war ich ja aus dem Grund da, dass ein guter Freund von uns bei euch aufgenommen hat. Das heißt, ihr habt ja ein Label, wo ihr sozusagen Künstler unterstützt beim Produzieren selber. Ich weiß, dass du selber ja auch Musik machst. Da würde mich interessieren, wie bist du, also erzähl mal so ein bisschen deine Musikgeschichte, also so eine kleine Music-CV.
Auf jeden Fall, ja genau, erstmal Shoutout Loyal Records, so das ist unser Label hier in Köln auch und mittlerweile seit 2016 aktiv. Ja, also genau, ich habe eigentlich, also Musik war sowieso immer mein ganzes Leben lang da. Ich habe von meiner Mutter das ermöglicht bekommen, im sehr frühen Kindesalter schon musikalischen Unterricht zu bekommen und so. Habe auch 8 Jahre Klavierunterricht gehabt und so weiter. War dann irgendwann, bin ich so in diese Reggae-Dancehall-Szene auch reingewachsen und war dann hier und da auch als MC unterwegs auf Partys. Und habe zu dem Zeitpunkt auch schon Lyrics geschrieben, aber habe nie irgendwie was recorded oder so, sondern es ging dann eher darum, auf Live-Sessions hier und da mal ein paar Lyrics zu kicken und halt der Party-Crowd einzuheizen, so. Bis ich dann irgendwann zu den Jungs vom Bigger Bashment aus Herford, aus meiner Heimatstadt, ins Studio gegangen bin und wir angefangen haben, da auch gemeinsam zu freestylen und ich da auch Lyrics dann aufgenommen habe und so meine ersten Gehversuche in der Booth gemacht habe oder die mir das ermöglicht haben, dass ich das konnte, was auf jeden Fall auch krasses Blessing ist für mich so. Genau, und Loy kannte ich vorher schon, auch aus der Szene, weil er auch als Reggae-DJ unterwegs war. Der ist dann nach Köln gezogen, beziehungsweise hat schon in Köln gelebt und ich bin dann hinterhergezogen, weil ich das Potenzial in ihm, in seinen Fähigkeiten gesehen habe und ich wusste, er ist jetzt gerade dabei, dieses Label zu gründen und es war für mich auf jeden Fall, hat auf jeden Fall sehr maßgeblich in die Entscheidung mit reingespielt, nach Köln zu gehen, weil ich das Mucke-Ding halt professionalisieren wollte und ich den Wunsch hatte, eben Musik offiziell auch zu veröffentlichen. Ja, genau, und dann kam der erste Song 2016. Dann habe ich 2017 mein erstes Album veröffentlicht, Directions. Dann habe ich 2019 meine Interlude-EP veröffentlicht. Und jetzt bin ich gerade mitten im Single-Grind und habe jetzt, also ich, momentan ist jetzt so der Modus, jeden Monat eine Single mit Video. Und genau, ich habe auch meinen Namen verändert. Vorher habe ich unter Wu released. Mittlerweile bin ich jetzt bei Wunso, also W-U-N-S-O. Darunter findet man alles. Und wie gesagt, ich habe jetzt seit Dezember bin ich jetzt dabei, monatlich Singles zu droppen und damit geht es jetzt auf jeden Fall auch erstmal weiter und ja, heute Nacht kommt ja auch schon meine nächste Single, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, ist die Single schon draußen, Tinnitus. Und ja, voll schön, tut voll gut, vor allem Köln ist auch super giving, was das angeht, also wir haben uns eine krasse Infrastruktur aufgebaut unter den Artists, also es gibt einfach super viele kreativ schaffende Menschen so und es ist voll schön zu sehen, dass man sich untereinander supportet und man sich halt auch den Erfolg gönnt. Jeder kleinste Karrierestep wird sich untereinander gegönnt und das ist in anderen Städten ganz anders. Gerade Berlin und so weiter hat ja auch eine krasse Geschichte. So damals gab es immer so, du musstest, bevor du irgendwie angefangen hast, Mucke zu releasen, musstest du dir erstmal einen Rücken holen so und dein Camp irgendwie festigen und so weiter. Und wenn du den nicht hattest, dann wurdest du eh von niemandem akzeptiert. Das ist in Köln nicht so. Und ich nehme das als sehr angenehm wahr, und vor allem, man traut sich auch mehr als Artist, glaube ich, wenn du in einem künstlerischen Umfeld dich bewegst, wo du dich frei ausleben kannst, ja, dann traust du dich eben einfach auch mehr. Und dann bist du nicht immer nur so auf, ich mache jetzt das nach, was gerade hypt, sondern ich probiere vielleicht mal was vollkommen Eigenes aus, weil ich habe meinen Rückhalt hier in der Stadt und auf der Straße. So. Das ist nice.
Ja, die sogenannte künstlerische Freiheit, glaube ich, ist da mega wichtig. Ich würde jetzt... Mich würde interessieren, und zwar, ich bin auch ein, also ich glaube, ohne Musik könnte ich nicht leben. Ich habe träume immer noch davon, irgendwann mal auch ein bisschen selber Mucke zu machen. Mhm. Habe immer mir gewünscht, mit Luis einmal auf der Bühne zu stehen, was ich letztes Jahr dann auf der Hochzeit mehr oder weniger auf einer Bühne dann machen konnte.
Geil, ja, er meinte auch, du hast komplett abgerissen, so, das ist, ich hätte es gerne gesehen, ich war leider nicht dabei, aber da ist auf jeden Fall Potenzial, so, wenn Luis das sagt, wird das auf jeden Fall stimmen, Shoutout Chico-Lin an der Stelle auf jeden Fall.
Auf jeden, es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, aber mich würde interessieren, wie ist dein Prozess gewesen, so mit deiner ersten Single, also du kommst dann auf die, oder was, du hast die Idee, du willst eine Single machen, fängst du dann an zu schreiben oder entsteht erst der Song oder wie, also wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Inspiration ist sowieso immer da, würde ich sagen, weil ich kann mich dem gar nicht entziehen. Ich bin halt Artist so und alles, was mich umgibt, meine Umgebung, alle Begegnungen, das Umfeld, alles inspiriert mich und ich habe, glaube ich, einfach so den Drang danach, meinen Beitrag oder meinen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und das halt auch einfach in musikalischer Form so und Leute zu upliften, Leute zu empowern und auch manchmal einfach nur einen Grund zu geben, den Kopf abzuschalten und leichte Kost. Also, weißt du, ich versuche auch, oder was heißt versuche, ich werde mich dann niemals limitieren und sagen, ich mache jetzt nur das, weil dafür gibt's einfach zu viel. Was ich erreichen kann damit.
Weil das dann auch nicht du, vielleicht auch nicht, dann nicht mehr du bist.
Genau. Das sind halt, wie gesagt, genau, ja, auf jeden Fall, absolut. Das sind alles Facetten, die halt irgendwie in mir sind. Und wenn ich dann, also das ist, ich kann das Gefühl schwer beschreiben. Es ist tatsächlich so, manchmal habe ich einfach eine zündende Idee und denke mir, geil, darüber mache ich einen Song. Das passt irgendwie. Das muss, das ist irgendwie cool, das hat irgendwie was. Es hat einen Reiz oder so. Und dann, dann setze ich mich hin. entweder mit Loi oder alleine und entweder ich suche mir einen Beat oder wir lassen zusammen Beats entstehen so und dann wird geschrieben. Wenn es ein Thema schon vorher gibt, ist es natürlich umso leichter. Dann geht es auf jeden Fall auch leichter von der Hand so. Aber mittlerweile bin ich auch an einem Punkt, wo ich auch weniger rumprobiere und ich schon eigentlich von Anfang an so schreibe, dass ich weiß, dass, also ich will jetzt hier keine Zeit verlieren. Ich will jetzt hier, wenn ich mich jetzt schon hinsetze und mir die Zeit nehme, dann will ich das auch so schreiben, dass es den Leuten gefällt. Also, dass ich halt irgendwie, ne, nicht einfach nur irgendwie probiere, ja, da mich auszudrücken oder so, sondern halt wirklich von Anfang an so zu schreiben, dass halt was geht. So und ja.
Ich glaube, das ist eine ganz gesunde, normale Entwicklung, glaube ich, wenn du so deiner Leidenschaft folgst. Ich beziehe das jetzt mal gerade, wo du das so sagst, auf meinen Podcast, den ich ja auch erstmal so einfach angefangen habe und merke, mit jeder Folge will ich schon mehr dahin kommen, dass den Leuten das auch gefällt, genau. Und nicht nur machen, weil ich da jetzt gerade Lust drauf habe.
Ja, voll.
Ne? So, zum Beispiel jetzt haben wir halt lange getüftelt, damit der Sound besser ist als in der letzten Folge, weil das war auch ein Zoom-Call. Und das sind so die Ansprüche, glaube ich, die dann sich entwickeln, logischerweise.
Absolut. Ja. Voll. Voll schön auch. Und ich meine, darum geht es ja letztendlich auch. Das ist ja, Entwicklung ist das A und O irgendwie. Und ich rede jetzt hier nicht von irgendeiner profitmaximierenden, kapitalistischen, neoliberalen Sichtweise, so man muss immer produktiv bleiben oder so, sondern es geht um die ganz individuelle eigene Entwicklung, die einen zufriedenstellt, mich persönlich zufriedenstellt. Das ist das, was meinen Kopf gesund hält irgendwie, dass ich merke, so es geht weiter und ich komme weiter, ich erreiche meine Etappenziele, steck mir für jedes erreichte Etappenziel, stecke ich mir 5 neue so. Und das hält mich frisch so, das hält mich fit. Ich bin happy, dass ich die Möglichkeit dazu habe, das so zu machen auf jeden Fall. Das ist auch ein krasses Privileg.
War das immer so für dich?
Ich glaube, das war unterbewusst immer da, aber das hat sich über die Jahre einfach krasser manifestiert, sodass ich es besser reflektieren konnte für mich einfach. Aber dass ich gemerkt habe, dass ich mich entwickeln will und entwickeln kann, ich glaube, das war immer da, aber jetzt kann ich es benennen, weil ich halt jetzt auch einfach durch verschiedene Phasen des Lebens gegangen bin und so die Mucke immer da war. Ja, so, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass man auch je älter und je reifer man wird, desto mehr wird einem auch bewusst, in welche Richtung geht es und wo ist Potenzial und welches Potenzial habe ich gut ausgeschöpft, welches vielleicht nicht so gut. Und allgemein auch einfach die Dankbarkeit, muss ich auch sagen, hat auch die Corona-Krise auch krass dazu beigetragen, weil gerade hier bei mir im Viertel und so ist es ja auch so, weißt du, das Elend bleibt halt immer das Gleiche und gerade jetzt durch die Corona-Pandemie wird es halt einfach immer krasser und sich dann vor allem so, ich habe halt auch viele Kontakte reduziert und so weiter und habe mich sehr, sehr krass mit mir selber auseinandergesetzt und viel Zeit alleine verbracht. Und dann, ja, wird einem das nochmal viel bewusster, in welch einer gesegneten Position man halt so ist irgendwie. Und ja, das ist krass.
Ja, definitiv. Ja. Entwicklung ist ja, also ich denke mal, Entwicklung ist auch das Leben lang, ne? Du entwickelst dich ja dein Leben lang, wenn du dir das bewusst machst.
Ja, man lernt nicht aus, ne?
Bis zum Tod.
Ist zwar ein dummer Spruch, aber ist wirklich so. Also, ja.
Und aber jetzt würde mich interessieren, jetzt hast du gesagt, in deiner Umgebung hört das Elend nie auf. Magst du ein bisschen beschreiben, wie sieht deine Umgebung aus, wenn du das so drastisch ausdrückst?
Ach so, also ich wohne in Köln-Mülheim so, das ist ein wunderschöner Stadtteil, direkt am Rhein, ist auf jeden Fall mega pretty, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ehemaliges Gastarbeiterviertel, so hier hat eine krasse Ghettoisierung stattgefunden und das ist ja auch so immer dieses Ding von wegen, es wird immer von den Menschen, die nach Deutschland kommen, erwartet, sich selber zu integrieren. Aber Integration ist halt einfach keine Einbahnstraße und dementsprechend entstehen halt einfach Mikroorganismen sozusagen, ne, oder so Parallelwelten, in denen halt ich weiß nicht, wenn ich hier durch die Kolbstraße laufe und ich eine 70 Jahre alte Frau vor mir sitzen sehe, die um Geld bettelt, so, das ist schon krass so. Und das ist halt einfach direkt vor meiner Haustür und jeden Tag so, weißt du? Ich kann dir viele Geschichten erzählen, was hier passiert. Und ich glaube, wenn man so in seiner gut bürgerlichen, neoliberalen Bubble ist, dann kriegt man das halt einfach nicht mit so. Und das ist aber trotzdem halt eine Realität, die hier halt stattfindet, die halt einfach da ist. So. Da darf man die Augen nicht vor verschließen. Und es liegt dann halt gerade an uns, einen Weg zu finden, diese Gesellschaft so umzuformen, dass sie allen Menschen die Möglichkeit bereitet, sich selber entfalten zu können und nicht darauf angewiesen zu sein, wer gerade aus dem Dönerladen kommt und dir 2 Euro in die Hand drückt. So. Ja. Und wie gesagt, das ist halt einfach die Realität hier.
Hast du das Gefühl manchmal, dass der Wunsch danach zu groß ist? Also diese Möglichkeit, allen Menschen diese Möglichkeit zu geben?
Ich habe nicht den Anspruch an mich, die Welt zu retten. So, ich bin ja nicht größenwahnsinnig, so. Aber ich habe den Anspruch an mich, halt in der Bubble, in der ich mich bewege, meinen Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie zu leisten. Und das tue ich sowohl in meiner Musik als auch irgendwie über Social Media oder durch Aktivismus. Und das war auch schon immer so. Ich bin ja auch, habe ja auch meine politische Sozialisierung durchlebt, glücklicherweise schon in frühem Alter im Fla-Fla. Shoutout Fla-Fla Herford. Das ist mein, auf jeden Fall, das ist ein autonomes soziales Zentrum, wo wir auch immer viel, also wir haben immer darauf Wert gelegt, dass der Ort halt ein Freiraum ist für marginalisierte Bevölkerungsgruppen, die sich dort organisieren können. Wir haben politische Veranstaltungen gemacht, wir haben Demos veranstaltet, wir haben uns mit Demos solidarisiert. Wir haben natürlich auch Kulturangebot geschaffen, wir haben Konzerte, Festivals, alles Mögliche haben wir von dort aus organisiert. So. Und auch dort bin ich halt einfach auch im frühen Alter mit der Diversität dieses Landes konfrontiert worden und habe halt gemerkt, so, dass einfach nicht alle haben diesen Background, den ich habe, so, und man nimmt das immer so als selbstverständlich, aber die Konfrontation ist halt übelst wichtig, um diesen Reflexionsprozess überhaupt voranzutreiben.
Ja, und auch andere damit anzustoßen. Ja, genau,
ich glaube, ich habe den Faden ein bisschen verloren.
Nee, alles gut.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Ja, nee, also andere anstoßen damit, ne? Also deine Passion sozusagen vorleben, um vielleicht ein, und wenn es nur einer ist, vielleicht auch zum Nachdenken zu bringen.
Auf jeden Fall, definitiv. Und ja, wie gesagt, also den Anspruch, die Welt zu retten, habe ich nicht, aber ich habe einfach von früh auf beigebracht bekommen, dass es unsere Verantwortung ist, einen Beitrag zu leisten, dass die Gesellschaft halt freier wird und mich dazu solidarisieren.
Ja, und vielleicht auch so ein so viel wie geht Menschlichkeit vorzuleben. Ne, weil ich habe, also das ist immer,
ja,
so, das merke ich immer wieder, gerade wenn man darüber spricht, wo was wir für Möglichkeiten haben, wo wir herkommen und.
Und Ego spielt da halt auch eine große Rolle, so, ne? Auch dabei. Also ich meine, so, keine Ahnung. Man muss halt immer auch, also es ist einfach wichtig, niemals aufzuhören, sich selber zu hinterfragen, auch aus diesem aktivistischen Kreis heraus und auch aus einer aktivistischen Position heraus. Kann es auch sein, dass du das nur tust, um dein Ego zu befriedigen? Oder tust du das wirklich, weil du was ändern willst? Tust du das, um dich green zu washen, sozusagen? Ne? Bist du jetzt irgendwie, machst du jetzt auf Nachhaltigkeit und so weiter, weil es gerade Trend ist? So, und machst du dann alibimäßig da deine Sachen klar? Oder geht es dir wirklich darum, was zu verändern? So? Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo man sich sowieso immer irgendwie drin bewegt. Also auch ich bewege mich auf jeden Fall da drin. Und das Wichtigste dabei ist einfach nur, sich selber immer wieder zu hinterfragen und einmal abzuchecken, zu gucken, okay, aus welcher Intention mache ich das gerade und ist es wirklich effektiv, oder tue ich das gerade nur, um mir das irgendwie an den Hut zu stecken, so.
Obwohl das, wenn das der Anfang ist, sich das an den Hut zu stecken, ja manchmal der Beginn sein kann, sich damit dann auch tiefer auseinanderzusetzen, ne?
Auf jeden Fall, keine Frage. Absolut. So, zum Beispiel auch Thema Dreadlocks finde ich dabei sehr, sehr passend, so, weil Dreadlocks, weiße Menschen, die Dreadlocks tragen zum Beispiel, ne, da kommt immer schnell so dieses Thema Cultural Appropriation irgendwie auf den Tisch und so. Und für mich persönlich waren Dreadlocks auf jeden Fall ein super zentraler Einstieg in genau dieses Denken. So. Und für mich auch eine Symbolik, mich also eben das auch zu kommunizieren in der Öffentlichkeit. Egal wo ich bin, ich kommuniziere so, ich solidarisiere mich mit dem schwarzen Befreiungskampf, ich bin irgendwie Antikapitalist und so weiter. Das waren die Werte, die ich damit assoziiert habe. Und für Menschen, die irgendwie mit 13, 14, 15 gerade in so eine Reflexionsdenke reinwachsen, ist das, glaube ich, ultra wertvoll, sich auch damit ja sich so damit identifizieren zu können und diesen Haarstyle irgendwie zu tragen. Auf der anderen Seite ist aber irgendwann, also habe ich halt einfach gemerkt, dass ich mich einfach auch zu, also ich habe selber Dreadlocks getragen, 11 Jahre, und ich habe mich einfach zunehmend unwohl gefühlt, auch vor dem Hintergrund, dass weiße Menschen einfach immer sehr dominant waren in der Vergangenheit, ne, siehe Kolonialismus, siehe auch Neokolonialismus, diese Strukturen sind immer noch vorhanden und so weiter. Und dass es quasi auf einer kulturellen Ebene auch eben dazu kommt und wir sagen, ja, das ist irgendwie geil, das hat irgendwie einen coolen Stil und deswegen nehme ich mir das jetzt und bin mir aber eigentlich über diese super zentrale Symbolik in der schwarzen Befreiungsgeschichte gar nicht so bewusst oder denke, dass ich das supporte und nehme aber hin, dass sich Leute in der Öffentlichkeit alleine von meinem Erscheinungsbild verletzt fühlen könnten. So. Und das ist halt einfach auch immer präsenter geworden, weswegen ich dann auch unter anderem entschieden habe, mich von meinen Dreadlocks zu trennen. Ja, genau, aber das ist halt so, ich finde trotzdem, dass es, ich glaube, es ist jetzt einfach gerade nicht die Zeit, weißt du, grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn Kulturen sich vermischen können und wenn dadurch neue Dinge entstehen und es befruchtet sich alles gegenseitig, aber es muss halt auf Augenhöhe passieren und gerade ist, glaube ich, einfach nicht die Zeit für weiße Menschen, sich wieder irgendwas zu picken von einer Kultur, die sie seit Jahrhunderten unterdrücken. Das kann irgendwann der Fall sein, aber ich glaube, da gibt's erstmal noch ein paar andere Bausteine oder Baustellen, die erstmal erledigt werden müssen, um das zu tun. Dennoch würde ich sagen, um das, um den Bogen zurückzuspannen, ist es ein super cooler Einstieg für Jugendliche, und für mich persönlich war es sehr wichtig. Auch die Identifizierung damit oder Identifikation damit war auch sehr wichtig.
Ja, ich hatte tatsächlich, ich bin ja, wahrscheinlich sind wir uns sogar öfter über den Weg gelaufen, als wir wissen. Ich bin ja auch ein bisschen in der Reggae-Dancehall-Szene groß geworden. Und ja. Ich habe tatsächlich auch zu gewissen Zeiten meiner Jugend überlegt, mir Dreadlocks machen zu lassen und habe mich damit beschäftigt und bin dann aber an den Punkt gekommen, als ich mich mit Leuten unterhalten habe, die welche haben, dass ich mich nicht genug damit identifiziert genug fühle, um die tragen zu können. Weißt du, was ich meine?
Stark. Ja, voll nice.
So, und dann war, also, ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber ja. Und dann war halt so, okay, dann, also, mache ich das halt nicht, ne? Nur weil es halt irgendwie cool ist oder so, ne? Sondern, ja. Dann können wir aber, finde ich, ganz gut den Bogen spannen, und zwar auf dein Single, die gleich heute Nacht erscheint.
Online geht.
Online yes. geht, genau. Weil die, ich habe sie ja schon hören dürfen, da sprichst du ja schon relativ klar an, was gerade ein wichtiges Thema für dich ist, oder?
Auf jeden Fall, klar, auf jeden Fall, definitiv. Also ich habe super lange nichts Politisches mehr veröffentlicht, keine politischen Songs mehr und es hat mir richtig krass unter den Fingern gebrannt. Ist auch sehr aktuell, der Song. Also man hat das ja immer so, dass man irgendwie so seinen Pool von, keine Ahnung, 20, 30 bis 100, 200 Songs hat und dann halt auswählt, welchen man nimmt. Der ist relativ neu tatsächlich, der ist erst, ich habe den letzten Monat fertig geschrieben. Und ich habe, also der ist halt entstanden, auch als Resultat mit vielen Gesprächen, mit Freunden, unter anderem, also ein wichtiges Gespräch, was mich inspiriert hat, war mit Shavu, auf jeden Fall, Shoutout Shavuish, Genau, wo sie auch meinte, dass wir viel zu wenig Songs darüber haben, wie quasi dieser Reflexionsprozess mit dem Weißsein, also die kritische Auseinandersetzung mit dem Weißsein aus unserer Perspektive ist. Also weißt du, du kannst ja immer, ja. Also es gibt halt super viele Songs über Rassismus, die auch natürlich, also stehen natürlich außer Frage, die sind natürlich super wichtig und das ist halt auch kostenloses Wissen und mega nice und auf jeden Fall aktivistische Arbeit. Aber es gibt halt wenig weiße Rapper und Sänger, die diesen Prozess transparent behandeln, auch in der Musik. So, und das war mir auch gar nicht so bewusst, aber durch das Gespräch mit Chavo in dem Fall ist es mir auf jeden Fall bewusst geworden. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und habe das ein paar Monate mit mir rumgetragen so und habe da erstmal viel drüber nachgedacht, weil ich kann ja jetzt auch nicht einfach irgendwie einen Song über Rassismus schreiben, sondern es ist einfach ein super wichtiges Thema und ich muss mir halt schon auch klar überlegen, wie drücke ich mich aus, wie positioniere ich mich. Und der Song hatte auch, keine Ahnung, 5 Versionen oder so. Und ich habe mir immer wieder Feedback geholt, um zu gucken, so geht das? Fühlt sich irgendwie nicht so gut an? Diese Line macht mir noch Bauchschmerzen und so weiter. Dementsprechend, ja, auf jeden Fall ein mega wichtiges Thema für mich. Ich habe mich viel damit auseinandergesetzt. Und es wird natürlich trotzdem noch Kritik an dem Song geben. Sicherlich auch negative Kritik an dem Song geben. Das ist auch okay, das ist auch vollkommen wichtig. Weil nur so kann ja auch wieder eine Entwicklung stattfinden. So, ich behaupte ja auch nicht von mir, dass ich irgendwie alles verstanden habe und jetzt einen Song mache und so müsst ihr es machen, sondern es ist quasi meine Momentaufnahme aus meiner Perspektive an dem Standpunkt, an dem ich jetzt gerade stehe in diesem Reflexionsprozess. So. Und ich bin dankbar für jede Kritik, die kommt. So. Es tut mir unglaublich leid, wenn sich Menschen dadurch verletzt fühlen sollten, weil es ist immer ein heikles Thema, es ist immer schwierig. Ja, und ich sehe das aber als meinen Beitrag dazu, dieses System und diese Gesellschaft halt freier zu machen und schöner zu machen und akzeptierender zu machen. So.
Und vielleicht gerade, weil es so ein riskantes Thema ist, auch besser einfach sich zu wagen und Fehler zu machen, als stumm zu bleiben, oder?
Genau das, auf jeden Fall, denke ich halt auch. So, Fehler sind ganz natürlich. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Wichtig ist nur, wie gehen wir mit den Fehlern um und wie lernen wir daraus? Und es ist natürlich kacke, wenn dadurch Kollateralschäden entstehen und Menschen halt dadurch getriggert werden oder verletzt werden. Das ist natürlich überhaupt nicht wünschenswert. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, das nicht zu tun, egal in welcher Form ich mich äußere. Aber es ist halt da und es wird auch erstmal so bleiben. So, aber wie gesagt, so, ich hoffe einfach, dass ich damit einen Beitrag leisten kann und die ein oder andere Person zum Nachdenken bringen kann. Und wenn es Fragen dazu gibt oder so, bin ich auf jeden Fall auch immer offen dafür, zu telefonieren, mich damit auseinanderzusetzen, mein Wissen weiterzugeben. Ja.
Mich hat es zum Nachdenken angeregt auf jeden Fall. Ich habe mir mehrmals angehört. Ich habe auch direkt eine Frage, aber
geil.
Die ist eher ein bisschen oberflächlicher, sag ich mal. Und zwar, was ist deine Kernmessage? Einfach kurz von dir ausgedrückt, fände ich cool zu hören. Und dann vielleicht, wo siehst du den aktuellen Zusammenhang? Also wo spricht dich der aktuelle Zusammenhang genau an? Also klar gibt's viele, aber wo gerade genau?
Die Kernmessage des Songs ist die Momentaufnahme des Reflexionsprozesses mit meiner Position als weißer Mensch. Das ist es. Das ist die Kernmessage. Es ist eine Momentaufnahme aus meiner Perspektive, wie ich die Welt und diesen Reflexionsprozess wahrnehme. Und den aktuellen Bezug, es gibt so viele. Also ich meine, wir leben halt einfach in einem rassistischen System, wo Menschen einfach strukturell benachteiligt sind. Und das heißt jetzt nicht nur, dass du vielleicht keine Wohnung kriegst, weil du einen ausländischen Namen hast, das sowieso, aber das heißt auch, dass du vielleicht deine Beauty-Produkte nicht bekommen kannst, weil es sie einfach nicht gibt. Das heißt auch, dass dein Chef dich nicht einstellt, weil du keinen deutschen Namen hast. So. Das heißt, dass du, wenn du schon einen Job hast, vielleicht minder bezahlt wirst, weil du eine Frau bist. Du verdienst vielleicht 4,50 Euro weniger durchschnittlich als ein Mann, der die gleiche Tätigkeit ausübt wie du. Es sind einfach so viele Sachen, die schief laufen, und ja, das ist im Endeffekt der aktuelle Bezug zu dem Song. So, das, ja.
Ja, es ist total schwierig. Also ich bin ja auch jemand, der sich gerade auch um sowas immer viel Gedanken macht. Manchmal, glaube ich, zu viel. Weil ich immer versuche, irgendwie nach Lösungen, ich denke mir, ja, was kann man denn, also was, ne, was, wie könnte das große Ganze denn dann mal aussehen, so, und ich glaube, also was ich irgendwie so auch jetzt in den letzten Wochen so für mich reflektiert habe, ist so, du bist Teil der Entwicklung, also des Ganzen, weißt du, weil, also, ja. Das Rassismus hat ja nicht vorgestern angefangen und hört in übermorgen auf. Im besten Fall hört es übermorgen auf, aber es ist ein Prozess, und du bist halt in deiner Zeit, die du da bist, halt Teil davon, vielleicht was zu bewirken oder was zu verändern oder was anzusprechen.
Einen Beitrag zu leisten, ja.
Ja, und um dann, glaube ich, um sich zwischendurch auch mal bewusst zu werden, okay, wir sind auch schon ganz schön weit gekommen.
Ne? Auf jeden Fall.
So, also weil wenn wir 100 Klar. Jahre zurückdenken, dann ist es ja wirklich, es ist ja eine Veränderung da, und aber jetzt nicht aufhören, sondern bitte weitermachen. Ne?
Genau, ja, absolut, ja. Auf jeden Fall. Trotzdem ist es natürlich komplett bescheuert, wenn man dann im Jahre 2021 sowas wie diese letzte Instanz vom WDR da halt irgendwie mitbekommt, ne, und man sich auch einfach nur denkt so, ey, was ist denn los bei euch? So, ihr könnt doch nicht ernsthaft irgend so ein Dschungelcamp Big Brother Fatzke da hinsetzen und den mal fragen, was der denn über Rassismus denkt, und den mal über irgendwelche rassistischen Wörter diskutieren lassen. So, das ist doch, also, keine Ahnung. Das sind dann immer so Momente, wo ich mir so denke, Alter, sind wir da nicht einfach echt mal langsam drüber weg? Aber im Endeffekt ist das natürlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass halt, ja, einfach immer noch alte weiße Männer sehr viel Macht haben, und genau diese Männer sitzen dann natürlich auch in so einer WDR-Redaktion, und das spiegelt dann deren Mentalität auch wieder, wo sie dann, ne, dann, ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen und so, diese ganzen Faxen, so, das ist, ja, so, das ist halt dieser ganze Quatsch.
Genau, man kann auch aufhören, das zu sagen. Ne?
Ja. So, und dann halt sich so immer in seiner eigenen Freiheit so beraubt zu fühlen, weil es dann bestimmte Wörter gibt, auf die man vielleicht besser verzichtet, weil Menschen sich halt einfach nur mal dadurch verletzt fühlen. So, wo ist das Problem? Und es wird halt auch immer sehr krass relativiert, finde ich, weil es ist dann immer so diese Argumentation von wegen, wir reden hier über Sprache, aber eigentlich sind es doch die Taten. Aber dass man, also weißt du, das hebelt halt immer so ein bisschen so dieses Argument aus von wegen, Sprache bestimmt aber auch dein Denken und das bestimmt auch dein Handeln. So, dementsprechend ist es halt auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil dessen, mit sensibler Sprache sich auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie kann ich denn mich ausdrücken, ohne möglichst Menschen zu beleidigen.
Ja. So.
Ja. Naja. Ein weiteres Ding. Ey, aber mich interessiert auf jeden Fall noch, was geht eigentlich gerade bei dir? Du bist ja gerade in Athen. Wollen wir darüber auch reden? Ja, ne?
Wir können das kurz gerne, wir können es machen. Ja, auch länger, mir egal. Ja,
geil.
Weil,
ja, geil.
Ja, klar, ich bin ja auch aus Gründen hier, die genau damit auch zu tun haben.
Ich hab's ja, genau, deswegen dachte ich.
Vor dritten Folge habe ich ein bisschen drüber gesprochen, dass ich nach Athen.
Aber da warst du noch nicht da, ne?
Da war ich noch nicht da, genau. Nee, ja. Ich bin seit... Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, durch die ganze Quarantäne, in der ich seit Ankunft hier bin, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, wie lange ich schon hier bin. 10 Tage sind es genau. So, 10 Tage.
Krass,
bin ich
und
hier.
Die ganze Zeit in Quarantäne gewesen?
Nicht ganz. Ich durfte vorgestern, wollte ich mein Apartment wechseln und war gefühlt aus der Quarantäne raus und habe einen negativen Test bekommen, den ich nach der Quarantäne machen musste, und war dann aber in Kontakt mit einer, die kurze Zeit später positiv getestet wurde. Für ja ein paar Stunden waren wir unterwegs in der Stadt, ein paar Sachen organisiert, und dann ja war die Regelung ist halt so, dass positiv getestete Personen für 10 Tage in Quarantäne müssen, und Leute, die Kontakt zu positiv getesteten haben, tatsächlich 14 Tage in Quarantäne müssen und nicht 5, wie es mir bis gestern vermittelt wurde. Das heißt, ich werde...
krass.
Genau. Was das Ganze für ein Ausmaß hat, will ich gerade nicht sagen, weil es, ja, aber im Endeffekt bin ich hier und ich bin hierher gekommen, weil ich mir ein Bild machen wollte oder ein besseres Verständnis davon haben wollte, was ist hier eigentlich los mit dieser Flüchtlingspolitik in Griechenland. Weil ich bin jemand, der ungern Nachrichten guckt, also weil da einfach sehr, also ich gucke mir das schon an, aber im Endeffekt fühle ich das nicht. Ja, und wenn ich die Möglichkeit habe, Dinge zu fühlen, dann gehe ich lieber dahin und fühle, auch wenn es weh tut, als als es mir anzugucken durchs TV. Und habe dann entschieden, ich habe gerade die Möglichkeit, von der Zeit her das begrenzt zu machen. Und werde dann im Flüchtlingscamp hier in außerhalb von Athen als Volunteer arbeiten und das Camp unterstützen und die Menschen.
Wie viel Zeit hast du eingeplant dafür? Ursprünglich?
Also du musst mindestens 4 Wochen da bleiben, damit du halt, also jeder kürzere Kontakt ist halt für alle Beteiligten nicht lohnenswert.
Förderlich, ja klar.
Und zu aufwendig auch das Ganze drumherum. Und dann hängt es davon ab, wie die Situation weiterläuft. Also 4 Wochen mindestens arbeiten und dann kannst du halt verlängern, wenn es passt oder halt nicht. Genau. Genau. Nee, aber das ist genau, also der Grund, weil ich einfach das mal fühlen und sehen wollte und die Möglichkeit habe, diese Erfahrung einfach zu machen. Ne? Und ja.
Hast du in Deutschland, warst du schon mal in einer Flüchtlingsunterkunft oder auch noch nicht?
Nicht direkt, nee. Ich habe viel in einer Pflegefamilie mit einem Flüchtling und also da waren 5 Kinder in der Pflegefamilie, einer davon war Flüchtling, die anderen waren alle mit Migrationshintergrund. Da hatte ich sehr engen Kontakt. Das war 2016 auch, da ist der eine genau zu der Familie gekommen, da hatte ich einen sehr engen Kontakt zu ihm, habe ihm dann auch sehr viel unterstützt und ihm im Fußballverein versucht unterzubringen und
cool. Ich habe 3 Jahre in der Flüchtlingssozialarbeit gearbeitet, in verschiedensten Unterkünften war ich. Und das ist auch so crazy, ne? Also das sind halt auch so Sachen, die kriegt man halt einfach nicht mit. Ey, also ohne Scheiß, ne? So wie die Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland positioniert werden, kann mir keiner erzählen, dass das irgendwas mit Sozialstaat oder sonst was zu tun hat. Das ist auf jeden Fall übertriebenste Abschreckungspolitik. Die erste Unterkunft, in der ich gearbeitet habe, war eine alte Bundeswehrkaserne. 800 Menschen haben dort gelebt in Baracken. Es war komplett umzäunt und umgeben von Militärübungsgelände. Und wir haben da gearbeitet, die Menschen haben da gewohnt, ja. Wir haben da gearbeitet und wir haben die ganze Zeit Schießübungen um uns gehabt, Panzerübungen, Tieffliegerübungen. Ich habe mich gefühlt wie im Kriegsgebiet und wir hatten Kriegsflüchtlinge, ne? Das war 2015, als halt auch aus Syrien viele Flüchtlinge gekommen sind und so weiter. Ich schwöre es dir. Krank. Einfach nur komplett krank. Ey, und wir haben teilweise Familien gehabt mit Kindern und so weiter. Ey, boah, ohne Scheiß, wir sind da angekommen, ne? Wir waren halt, also das Camp wurde eröffnet, glaube ich, so 2-3 Wochen, bevor ich da angefangen habe zu arbeiten. Damals noch von den Johannitern. Ich bin dann über Malteser eingestellt worden. Und die Johanniter haben halt wirklich so die absoluten Grundlebensbedingungen sichergestellt. Also, dass es halt einfach 3-mal Essen gab. Über die Qualität brauchen wir nicht sprechen. Das Essen war räudig as fuck. So, und die Toiletten wurden halt 1-mal die Woche sauber gemacht von 800 Menschen. Die Leute haben in die Duschen gekackt und so, ne? Es war auf jeden Fall, also wirklich heftigste Zustände. Und dann kommen wir da an und müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen. Die Johanniter haben es auch nicht geschafft, bis dato irgendwie eine vollständige Belegungsliste anzufertigen und so weiter. Das haben wir dann alles gemacht und ich habe auch meinen gesamten Freundeskreis damals akquiriert. Wir haben dann da alle gearbeitet und haben uns mega den Arsch aufgerissen, haben halt den Ort so schön gemacht, wie es ging. Wir haben einen Kindergarten aufgebaut, wir haben verschiedenste Freizeitaktivitäten irgendwie ins Leben gerufen, mit Malen, mit Party, wir haben eine Gesangsbox klar gemacht, sodass sie dann da halt auch mit Listen dann ihre eigenen Lieder auch spielen konnten und dann haben halt alle, die dort waren, wir hatten ja auch ganz viele verschiedene Nationalitäten und so weiter, die teilweise ja per se auch im Clinch miteinander stehen, so dann halt Hand in Hand einen riesigen Kreis gemacht und dann da gemeinsam getanzt und so, weißt du, also wir haben es da auf jeden Fall zu einem schönen Ort gemacht, aber du musst dir halt vorstellen, wie gesagt, ne, du arbeitest da und es wird einfach um dich die ganze Zeit geschossen und geflogen und rumgeballert, so, dass einfach schon, also von der gesamten Arbeitsatmosphäre mit diesem ganzen Setting und diesen Traumata, die da dort mitgebracht werden, unglaublich belastend, so. Und wie gesagt, wir hatten dann halt zwischendurch so Familien auch, die sind dann einfach über Tage nicht aus dem Haus gekommen, also nicht aus der Baracke rausgekommen, weil die einfach so krasse Flashbacks in einer Tour hatten und ey, wenn so ein Kind halt ein, zwei Tage nichts isst und nichts trinkt, so, das wird gefährlich. Und dann kommen halt manchmal, sind halt dann auch, also bei 800 Leuten und wir hatten, glaube ich, einen Betreuungsschlüssel von, ich weiß nicht, ich glaube, wir waren so in jeder Schicht waren wir so an die 10 bis 15 BetreuerInnen, so. Und ja, so, da hast du halt nicht immer den Überblick, sodass dann halt teilweise BewohnerInnen auf uns zugekommen sind und uns dann gewarnt haben und gesagt haben, so, ey, die kommen irgendwie nicht raus und geht da mal gucken und so weiter. Auf jeden Fall crazy, crazy shit. Naja, und dann haben wir irgendwann, wie gesagt, lief das ganze Ding. Es war schön, so, war auch Sommer und wir hatten viel Spaß auch. Es war eigentlich, also ich habe echt viele, echt schöne, sehr inspirierende, sehr, sehr krasse Momente gehabt mit heftigen Menschen auch. Teilweise habe ich auch noch Kontakt zu Leuten, die ich damals dort betreut habe, wo ich dann auch so diesen Werdegang mitbekomme. Irgendwie einer studiert jetzt Sport so in Düsseldorf, hat sich eine Wohnung organisiert. Der andere ist mit seiner Familie irgendwie am Start und kümmert sich um seine kleinen Geschwister und spielt auch heftig Fußball. Und so kriege ich dann über Instagram mit und so. Ist halt voll schön, so diese Storys dann mitzubekommen. Und es war dann irgendwann so weit, dass Leute Transfers, also ne, so die Geflüchteten werden ja dann auch immer von Camp zu Camp transferiert, wie es dann gerade passt, so. Und dann haben wir halt, irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir Transfers bekommen haben zu uns und die Leute halt meinten, geil, wir haben uns so gewünscht, nach Stormühle zu kommen, also zu uns zu kommen, weil wir von Freunden gehört haben, dass es hier cool ist, so. Und das waren halt die heftigsten Props, ne, im Endeffekt, so. Auf jeden Fall auch stärkstes Team damals gehabt, ne, wie gesagt, meine ganzen Freunde da akquiriert und so, es war voll schön. Bis dann irgendwann das Ministerium ankam und gesagt hat, so, ihr bekommt jetzt keine orthonormal Geflüchteten, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen mehr, sondern ihr bekommt jetzt nur noch Balkanflüchtlinge, die ihre Ausweisungspapiere schon bekommen haben und die halt auf ihre Abschiebung warten. Daraufhin gab es etliche Kündigungen und Vertragsstrafen, die gezahlt werden mussten und so weiter. Es war ekelhaft. Ich war glücklicherweise freier Mitarbeiter, deswegen musste ich keine Vertragsstrafe zahlen, habe aber auf jeden Fall auch sofort meinen Dienst quittiert. So. Ja, wie war das denn noch? Genau, ich habe auf jeden Fall auch die ein oder andere Abschiebung aber noch mitbekommen. Also das ist halt auch krass, ne? Wenn du dann, die kommen halt immer nachts. So, dann Nachtschicht, dann kommen Polizei, Zoll und irgendwelche Behörden, Wichser so und kommen dann zu dir ins Büro und sagen, so, hier Person XY, geben Sie uns mal bitte den Standort, wo lebt diese Person, alle anderen bleiben auf Position, wir holen die jetzt raus. Dann werden die halt geweckt und steigen in so einen Gefangenentransport, ne, kommen im Zweifel noch für ein paar Tage in Abschiebehaft und werden dann abgeschoben. Und glaub mal nicht, Alter, dass Massenabschiebungen während Quarantäne und Lockdowns nicht passiert sind. Es gab teilweise Fälle, wo 20, 30 Leute in einer Zelle in Abschiebehaft saßen und halt abgeschoben werden. Das ist der deutsche Sozialstaat, Alter, big up.
Ganz wichtiger Punkt, ne, ganz wichtiger Punkt. Und das ist nämlich, genau, wir haben seit einem Jahr eine Pandemie und die beeinflusst uns alle. Aber das, dadurch hört ja das Thema nicht auf.
Ja,
im Gegenteil. Weil es macht es ja halt eigentlich noch mehr, genau, es macht es noch komplexer.
Es wird noch mehr in den Schatten gerückt, so, und es wird noch weniger darüber berichtet, weil es kann sich natürlich kein Politiker leisten, da irgendwelche Permissions zu geben, dass hier Massenabschiebungen umgesetzt werden, während halt die Bevölkerung eigentlich angehalten wird, drin zu bleiben und Kontakte zu reduzieren und so weiter, macht sich nicht gut. So, sind keine guten Schlagzeilen, aber passiert halt. So.
Crazy. Ja, und das, ich überlege ja mal, was läuft da schief, weil das ist ja ein super komplexes Ding. Und mein Gefühl ist immer so, wenn ich mich dann damit intensiv auseinandersetze, ist, dass unsere Gesetzeslage überhaupt nicht mehr aktuell ist.
Sowieso.
Oder? Also wir leben da doch wirklich 1949 nach.
Ja, voll.
Und das, absolut. Wo ich mich immer frage, ja, also das muss man doch mal kapieren. Also wir leben nach Menschenrechten, die wir nicht einhalten und sind aber auch nicht bereit, die zu ändern.
Ja,
also
voll.
Dann, das macht doch keinen Sinn, so.
Ja, und auf der anderen Seite ist halt so viel Leerstand überall, ne? Auch in Ostdeutschland gibt's so viel Leerstand, hier auch in Köln. Hier ist zwar auch irgendwie Wohnungsnot, aber trotzdem so. Ich meine, hier bei uns im Hinterhof und so sind auch zwei riesige Häuser, die einfach komplett leer stehen, weil halt nicht weitergebaut wird und so. Und das hast du überall. Und auch gerade auf dem Land und so weiter. Es ist Platz da. Es sind Ressourcen da. So. Und die Kommunen sind ja auch bereit dazu, Menschen aufzunehmen. So. Moria, Stichwort Moria, so, ne? Da ändert sich nichts. Weil auf Bundesebene diese Gesetze nicht umgesetzt werden oder diese Bereitschaft nicht kommuniziert wird. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Deutschland ja nach wie vor auf jeden Fall auch unter Druck steht, gerade jetzt, wo der Rechtsruck noch intensiver wahrzunehmen ist, ne? Stichwort Hanau und so weiter. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir evakuieren jetzt Moria und nehmen halt alle Geflüchteten in Deutschland auf, das würde vielen Menschen hier nicht schmecken und würde auf jeden Fall das Klima hier im Land noch mehr verändern. Was meiner Ansicht nach aber auch wieder einfach nur eine Frage der Bildung ist und eine Frage der Aufklärung so, weißt du? Und vor allem auch mit der Konfrontation. Also ich glaube, wenn du einen Fascho, so einen richtig überzeugten, glatzen Fascho, wenn du den im Mittelmeer auf so eine Rettungsmission mitschickst und der sieht, wie die Menschen von den Schlauchbooten springen oder was auch immer, so, wenn er das mitbekommt und hautnah sieht, was da passiert, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann immer noch bei dieser Ideologie bleiben kannst. Glaube ich nicht. So. Und aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube halt, dass das ist halt einfach sehr komplex und es ist halt super schwierig. So, im Endeffekt, ja, es ist einfach eine Bildungsfrage. Es ist echt eine Bildungsfrage und eine Aufklärungsfrage. Wenn du anfängst, die Bevölkerung schon im frühen Kindesalter darüber zu sensibilisieren, dann kannst du so eine Entscheidung auch treffen, wie zum Beispiel Moria zu evakuieren auf eigene Faust und zu sagen, wir holen die jetzt nach Deutschland, weil das Elend dort kann sich keiner anschauen. So, das ist einfach menschenunwürdig hoch 1000. Aber so wie es im Moment ist, wird es nicht funktionieren.
Und das ist ja nur das, was in den Medien rübergekommen ist.
Klar. Ne?
Also das ist ja nicht das Einzige. Ich meine, wenn wir aktuell mal auf die Kanaren gucken, da bahnt sich ja Ähnliches an.
Ja klar, es gibt viele Brandherde, auf jeden Fall, keine Frage. Moria ist halt einfach sehr, sehr populär, weil es natürlich auch einfach mitten auf der Route liegt so und vor allem auch die Infrastruktur auf der Insel selbst eskaliert ja auch komplett. Also die Insel ist ja auch nicht darauf ausgelegt, Tausende von Menschen zu beherbergen und die Bevölkerung vor Ort, also die Einheimischen auf Lesbos, die sind halt am Limit auch, ne?
Ja.
So. Ja. Das sind halt auch so Sachen, worüber
man. Und dann wird es halt irgendwann auch wieder politisch, ne? Das ist halt, also du hast halt im Grundkern, denke ich, sicherlich ganz viel, hat es mit Bildung zu tun. Weil ich denke auch zum Beispiel, also dann ist es eine Mischung aus Flüchtling und Rassismus, ist ja dann, wenn die Leute immer Angst vor denen haben. Weißt du, so, weil alle sind ja schlecht und alle sind Terroristen.
Alle sind kriminell.
So, alle sind kriminell. Ja. Mhm. Aber die sind doch, also dass wir als mal vermeintlich schlaue mitteleuropäische Menschen so denken, während die nichts haben und sagen, wir gehen nach Deutschland, wo ja dann nur Nazis wären, weil ein paar Nazis da leben. Also dann, also wie peinlich ist das aus unserer Situation heraus, so zu denken?
Ja, übertrieben.
Ne? Also
ja,
das übertrieben. Ist ja völlig banal. Und dann wird's aber genau da, wird's dann irgendwann wieder politisch, wenn du halt jetzt die aktuelle Situation siehst, in Griechenland oder Türkei oder Kanaren, die jetzt sozusagen einfach komplett alleine gelassen werden mit der Situation und es gar keinen Diskurs mehr gibt auf europäischer Ebene, wie das Problem eigentlich gelöst werden könnte. Ne? Oder wie können wir eigentlich Menschen retten und helfen? So.
Ja, mega. Also ich habe auch keine Lösung. Ich kann nur sagen, ich sehe ganz viel Platz, ich sehe ganz viele Ressourcen und ich sehe ganz viele leidende Menschen und eigentlich liegt die Lösung auf der Hand. Aber ja, wie, also die politische Stimmung in diesem Land macht natürlich schon was aus und ich habe auch keinen Bock, dass wenn jetzt der Move kommt und die Politik sagt, wir evakuieren jetzt Moria und die Kanaren und was auch immer und holen die Menschen alle hier hin und das dann zur Folge hat, dass die AfD halt irgendwie krassen Zuwachs bekommt und halt mehr Macht bekommt und dann dementsprechend die Gesetzeslage und die politische Lage in diesem Land sich maßgeblich verschlechtert. Das ist natürlich das der Worst Case so und das ist auf jeden Fall eine realistische Gefahr. Und deswegen müssen wir uns vorbereiten auf den bewaffneten Widerstand. Spaß. Nee, aber keine Ahnung. Es ist schwierig. Es ist mega schwierig. So, ich habe auch keine Lösung. Ich würde auch nicht behaupten, dass es, ja.
Ich glaube, die muss man auch nicht haben. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, wie wir es jetzt machen, darüber zu sprechen und ja. Gedanken auszutauschen. Und im besten Fall können ja. Leute mithören oder und sich
aktiv,
das anhören
aktiv
drüber
werden
nachdenken.
Einfach, genau. Zu schauen, ja. wie man halt auch ja. in den eigenen Reihen seinen Beitrag leisten kann. Wie zum Beispiel, dass man mal in dem Flüchtlingscamp um die Ecke vorbeigeht und mal guckt, was da geht, ob man vielleicht ehrenamtlichen ja. Beitrag leisten kann oder was auch immer. So,
es gibt und die Zeit hat jeder,
ja.
wenn er will.
Auf jeden. Nice. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch, weißt du das?
So viel wir wollen.
Ach geil, nice. Entspannt. Das ist doch schön.
Ja. Nein, ist ein sehr komplexes Ding und ja, jetzt speziell wenn man jetzt hier so nah, sag ich mal, auch, also das ist ja in allen Ländern gibt es die Thematik sicherlich und hier in Athen ist sicherlich nicht der stärkste Brennpunkt, aber man kriegt es ja auch schon mit, ne? Also jetzt außerhalb der Quarantäne wurde mir halt gesagt, also du hast ja Ausgangssperren und du musst deinen Ausgang nach draußen anmelden und
ach krass.
Und so einen Schein.
Ist das permanent so?
Bis 1. März, ja. Und du musst so einen Schein mit dir haben, ach, wo krass. Draufsteht, warum du draußen bist, von wann bis wann und. Und
hast du schon den Schein?
Ja, den musst du jedes Mal neu ausfüllen, wenn du rausgehst.
Ah, okay.
Offiziell, ne? Ah, okay, so. Und war aber dann auch so, wo ich halt, okay, ich habe den nicht ausgedruckt, dann war halt, ja, dann schreib einfach einen Zettel. Aber du wirst eh nicht kontrolliert. Und meinst du, ja, warum nicht? Ja, du bist Tourist, die interessieren sich nicht, die sind froh, dass du hier bist. Aber wenn du Flüchtling bist, dann ist es ein Problem. Oder wenn du mit den Flüchtlingen in der Stadt bist, dann wirst du kontrolliert, wo ich mir auch denke, ey.
Hashtag White Privilege.
Alter, ne? Ey, was? Also dann hast du, also, das, ja, werde ich traurig, ehrlich gesagt. Also.
Ist auch mega traurig, ist auch deprimierend, ist krass. Auf jeden Fall mega. Ja, safe. Krasse Stories, krasse Realitäten auch einfach.
Ja, ja, und das ist ja. genau, das ist etwas, was glaube ich einfach auch wichtig ist, nicht vor der Realität wegzulaufen und auch dahin zu gucken, wo es weh tut.
Ja, aber wichtig ist auf jeden Fall auch, seine Battles zu choosen, so. Und, man kann nicht alles machen und man kann auch nicht den Anspruch haben, in allem, was man halt irgendwie macht, irgendwie perfekt zu sein, so. Aber, ja, choose your battles einfach so. Wenn du dich dazu entscheidest, dich für Feminismus zu engagieren, dann mach das. Wenn du dich dafür engagierst, dich für Umweltschutz zu engagieren, dann mach das. Und wenn du dich entscheidest, dich antirassistisch zu engagieren, dann mach das. So, aber natürlich, es ist schon auch so, dass auch alles so ein bisschen zusammenhängt, so. Auf jeden Fall, dass es auch alles ineinander verwoben ist, so. Aber es ist schon wichtig, sich nicht alle Lasten dieser Welt auf die Schultern zu laden, weil am Ende des Tages haben wir halt auch nur begrenzt Ressourcen und müssen halt schauen, wie weit wir kommen so. Und dann konzentriere dich lieber auf eine Sache und mach die halt richtig und schlau und anstatt halt dich selber darin zu verlieren, wie du irgendwie auf 5 Baustellen gleichzeitig am Arbeiten bist.
Ja, definitiv. Ja.
Ja.
Es ist eine wunderbare Einleitung in ein Ende einer Folge.
Nice, ja, auf jeden. Schön.
Das, was du machst, mach es richtig und verliere dich nicht in zu vielen Dingen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und trotzdem immer updaten, immer hinterfragen, immer weiter lernen,
ja,
und
Mann,
sich nicht verschließen.
Bock drauf haben, neugierig bleiben. Ich habe noch eine Frage, und zwar in unserem Gespräch letztes Jahr ging es um das Thema Clowns. Und da habe ich eine Erkenntnis gewonnen, die mir tatsächlich nicht bewusst war. Und die passt ziemlich gut, glaube ich, in das Thema. Und ich finde, das sollten mehr Leute wissen als ich und du. Und das ist, glaube ich, auch deine Meinung. Deswegen, vielleicht kurz und knackig, mal die Geschichte des Clowns.
Auffasst. Genau, ich habe immer mal wieder zwischendurch als Zirkuspädagoge gearbeitet und komme dann natürlich dann auch immer nicht drum rum, da auch so meinen postkolonialen Einfluss sozusagen oder der, so diese postkoloniale, wie soll ich sagen, so diese Perspektive auch mit reinzubringen, auch gerade bei Kids so. Und Clowns sind natürlich irgendwie cool und witzig und so und die Kinder wollen sich dann als Clowns auch verkleiden und so. Aber die Figur des Clowns kommt halt ursprünglich auch eben aus der Kolonialisierung und man kennt ja diesen Stereotyp-Clown mit Afro-Perücke, mit bunten Afrohaaren und einer roten Nase und viel zu großen Schuhen und so. Und das waren halt einfach versklavte schwarze Menschen, die in Menschenzoos ausgestellt wurden und sich halt einfach primitiv und dumm verhalten sollten. Und das ist ja das, was ein Clown macht. Und dementsprechend habe ich dann immer so, wenn es um Clowns ging, habe ich dann halt immer darauf geachtet, so dieses Wissen halt kindgerecht auch zu vermitteln. Und es war immer so, dass die Kids das voll interessant fanden und von selber dann auch gesagt haben, ja, nee, das ist auch voll schrecklich und so weiter und ich will mein eigener Clown sein und ich brauche keine Afrohaare und ich brauche auch keine rote Nase, so ich kann auch einfach mir irgendwie die Klamotten von meiner Mutter anziehen oder so und dann habe ich viel zu große Klamotten an und das ist auch witzig genug sozusagen irgendwie so, weißt du, dass man halt darüber dann eine Clownsfigur schafft, die von dieser Geschichte nicht so vorbelastet ist, so, ja. Und das auf jeden Fall, ja, ist schon wertvolles Wissen, definitiv. Und es ist schön, dass du das nochmal aufgegriffen hast. So sagt man nämlich, aufgegriffen.
Ja, fand ich, das war aufgegriffen, ja, genau. Aufgefasst, genau. Aufgegriffen. Aufgegriffen ist das, was ich aufgefasst habe.
Genau, stimmt, auf jeden
Fall. Ja.
Nice.
Ja, nice.
Komme ich jetzt noch mit meiner letzten Frage?
Wenn du eine hast, hau sie raus.
Ich habe eine. Du oder wie ist dein Umgang mit sensibler Sprache, wenn jemand jetzt auf dich zukommt und sagt, irgendwie das und das ist irgendwie nicht so cool? Ist dir das in letzter Zeit häufiger mal passiert? Und wenn ja, wie ist dein Umgang damit? Gerade jetzt so in Bezug auch auf den Podcast, weil ich habe auch festgestellt, dass so der Podcast an sich schon sehr, also ich glaube schon, du achtest darauf, diskriminierungsfreie Sprache zu verwenden und so weiter hier in dem Podcast. So, und das finde ich gut. Das finde ich nice. Und das,
ich versuche das aus meiner Perspektive, ja, also ich, genau, ich versuche das aus meiner Perspektive natürlich definitiv. Im Endeffekt kann ich aber das nicht zu 100% kontrollieren, was der Gegenüber natürlich wie sagt.
Genau.
Ne? Und versuche aber ob der auf der Straße, aber selbst auch jetzt in so einer Folge, versuche ich schon, wenn mir was auffällt, was ich für nicht richtig empfinde oder für zu
übergriffig.
Ja, genau, dann versuche ich das schon oder denjenigen darauf hinzuweisen, dass es vielleicht eine andere Ausdrucksmöglichkeit gibt.
Ist schon mal passiert?
In den bisherigen Folgen, boah, ich glaube nicht. Nee.
Das ist gut. Ich hoffe, dass es nicht passieren wird.
Ja, das ist ein sehr wichtiges Ding, weil auch im Alltag, ne, definitiv. Weil man oft einfach auch nur zuhört und nichts sagt und man dem anderen dann nicht irgendwie dann ja auch irgendwie kritisieren will.
Ja.
Aber das ist ganz, ganz, ganz guter Punkt. Also das, da bin ich schon jemand, der auf eine neutrale Art dann versucht zu sagen, ey, wie meinst du das jetzt genau? Kannst du das nicht anders ausdrücken? Oder könnte sich vielleicht ein bisschen so und so anhören, wenn du das in der Schärfe sagst oder so, ne?
Ja,
also
ja.
Das ist, ja, das
nice.
Versuche ich. Aber es ist auf jeden Fall auch coole Frage, weil das intensiviert natürlich mein Prozess damit. Also ich, allein, dass du die Frage gestellt hast und ich darauf geantwortet habe, werde ich auf jeden Fall in Zukunft, egal ob privat oder im Podcast selber, da mehr drauf achten ab jetzt. Noch mehr als vorher.
Voll nice. Voll nice. Freut mich voll.
Ja, danke für den Input.
Ja, gerne. Danke dir. Ey, danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier darüber zu quatschen. Und ich freue mich mega darüber. Das ist echt ein cooles Format auf jeden Fall. Sehr nice.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit vor allen Dingen und für die Ehrlichkeit. Es ist ja auch sehr privat oft, wenn man einfach mit einer Begegnung sich hinsetzt und spricht. Da ist auch immer Dankbarkeit von meiner Seite aus für das Vertrauen, weil so gut kennt man sich ja dann auch nicht. Aber wir reden sehr deep und über private Dinge und stellen die online. Also vielen Dank dafür. Ich bin aber sehr dankbar für, wenn die Leute mir ihr Vertrauen, ihre Zeit schenken. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich vor allen Dingen, dass deine Single gleich heute Nacht rauskommt. Und
schon draußen ist, wenn die Folge online ist.
Genau, auf jeden Fall.
Abchecken auf jeden Fall.
Ja, packe ich auf jeden
Fall. Tinnitus.
Packe ich in die Shownotes auf jeden Fall rein. Und
geil, danke.
Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und dass wir uns, wer weiß wann, das ist ja in so Zeiten wie aktuell echt immer schwierig zu sagen, irgendwann wieder sehen und eine weitere Begegnung miteinander haben. Und wer weiß,
ich bin auch
wie
sehr
es dann
gespannt
aussieht mit uns und in der Welt
überhaupt. Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt. Ich werde weiter mitverfolgen, wie es bei dir so weiterlaufen wird, auch in Athen und so. Wir bleiben einfach in Kontakt.
Auf jeden.
Und ja, an alle da draußen, stay strong. Ich sende ganz viel Positive Energies an alle, die zugehört haben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Es war sehr, sehr nice. Ja, Mann. Alles Liebe.
Da schließe ich mich an und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Wo und so? Yeah. Chillin 5-1, jeder auf der Jagd nach schnellem Cash. Was für entscheidungsfrei kommt, zeig mir, wer gern Teller wäscht. 9-to-5, was kein Rampenlicht wirft. Ich hab die Chance, dass aus mir mehr als nur ein Handlanger wird. Ich hab die Wahl und fuck, es liegt mir am Herz. Einer von tausend und das Limit ist der wirkliche Schmerz. Yeah. Nein, ich gerat nicht aus dem Gleichgewicht. Mir scheißegal, was du verdienst und was für'n Scheiß du frisst. Seit Jahren Bilder von Seen und Richtung Abendland. Denn die ganze Welt kann sehen, wie viel man haben kann. Sonnengebräunt auf der Matte am Strand. Doch gute Ratschläge sind wertlos mit dem Sack in der Hand. Tinnitus, alles leise. Sie machen Politik, ich steh an der Seite. Schwerter aus Gold, Faden aus Seide. Will meinen Kopf beruhigen, doch ich find die Zeit nicht. Was für'n komischer Tag. Ich wanke und der Boden gibt nach. Karussell im Kopf tobt jedes Mal. Der Mond färbt sich schwarz. Flaschensammler voll euch Reklamen. Die Privilegien des Träumehabens. Kryptomarkets und teure Waren ohne Steuern zu zahlen. Jeff Bezos, ob seine Mom wohl enttäuscht ist gerade. Ich fahr mit Uber im Viertel rum. Auf einmal seh ich die Blutflecken in seiner Spiegelung. Er sagt, er wurde geschlagen von ein paar Zivi-Bullen. Schwarze Haut und darum halt hier nie ein Individuum. Kann mir die Ängste nur denken, als Einzelfall abgetan, so wie die Gesetze es lenken. Aber pauschal macht jeder Flüchtling kriminelle Geschäfte. Kein Racial Profile, weil niemand es rechtfertigen könnte. Zu schweigen kräftig, die Brände sind strukturell besser gestellt aufgrund der hellen Pigmente. Gegen Rassismus zu sein, heißt erst sich selbst zu bekämpfen und hinterfrage deine helfenden Hände. Tinnitus, alles leise. Sie machen Politik, ich steh an der Seite. Schwerter aus Gold, Faden aus Seide. Will meinen Kopf beruhigen, doch ich find die Zeit nicht. Bin um den Globus gefahren und hab mich so oft gefragt, warum ist alles so, wie es kam? Karussell im Kopf tobt jedes Mal. Was für ein komischer Tag. Ich wanke und der Boden gibt nach. Keiner der Bros noch am Start. Der Mond färbt sich schwarz. Es liegt in unserer Verantwortung, das System der Unterdrückung, welches wir geschaffen haben, zu überwinden. Sich zu bilden ist der erste Schritt. Hier drei Hörbuchempfehlungen, die dir den Anfang erleichtern. Exit Racism von Tupoka Ogette, Deutschland Schwarz-Weiß von Noah So, Was Weiße nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Do your research, stay loyal, peace out, Bunso.